am Ende werden die Gesamtzentimeter deiner gefangenen Fische aneinander gelegt und wenn du die meisten hast, hast du gewonnen.
It's always the centimeters.
Genau. So, ich dachte halt früher, gut, ey, du nimmst halt eine Knarre und die schießt halt immer geradeaus, egal in welcher Entfernung das steht.
Ah, ja, das ist halt gar nicht so.
Ne, da muss man irgendwie sich mit der Ballistik auseinandersetzen.
Man muss das Wort Ballistik kennen.
Laufen halt die Tränen, also ich habe immer noch Gänsehaut. Ja, wirklich, ja. Das ist halt hochemotional. Du hast halt ein Leben genommen gerade in dem Moment. Oh, so, ne?
Ja.
Jan Hrdličká, 35 Jahre. Auf Instagram ist er der Fishing Huntsman. Er ist Jäger, Fischer, Prepper. Unter der Woche ist er ein Braumeister. Am Wochenende der Outdoor-Meister. Vom Bier zum Tier. Nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Präsentiert von Gelo Revoice.
Warte, so. Genau. Super, oder?
Oh, das sieht aus wie Joe Rogan. Du siehst ja. Super, viel, super professionell. Wie heißt der Hund nochmal?
Ludwig.
Ludwig.
Ja.
Ludwig oder Ludwig?
Der Ludwig. Früher hieß der Barney.
Barney. Ja. Warum wurde der umgetauft? Woo!
Da kommt er auch schon.
Ja.
Der wurde umgetauft, weil wir den übernommen haben. Wir wollten gar keinen Hund haben.
Deswegen
ist er auch jetzt auch bei uns.
Ja.
Ein Bekannter von uns musste den abgeben aus privaten Gründen.
Mhm.
Und da das ja
jetzt bin ich ist, ja, jetzt will ich wissen, warum.
Ja, der hat sich von seiner Frau oder Freundin getrennt und dann haben die das Haus irgendwie verkauft.
Und hat gesagt, nicht mehr Barney soll nicht mehr da dabei.
Genau, und bei uns war es halt so, wir haben den nur genommen, weil es ein Jagdhund ist und weil wir den ausbilden können. Also meine Freundin und ich, wir haben beide einen Jagdschein. Und wir wollten den gar nicht haben. Wir wollten auch keinen Jagdhund ausbilden. Wir hatten früher eine französische Bulldog und das war ganz traurig, als wir die einschläfern lassen mussten.
Oh.
Und da haben wir uns gesagt, wir wollen nie wieder einen Hund haben. Aber wie das halt
weil
so
diese,
ist, der ist alt geworden, aber der hatte einfach Krebs. So. Und Barney, da war es halt so, ist ein Weimaraner, alle finden ihn ganz hübsch und alle finden ihn auch toll in der Stadt, passt toll in die Eppendorfer Stadtwohnung, auf den schönen Teppich vorm weißen Sofa.
Mhm, absolut, aber, das, ich sehe Instagram-Bilder.
Genau, es wird sich halt dann immer gewundert, wenn die Hunde nach 2 Jahren dann vielleicht mal das Nachbarkind reißen oder mal andere Leute anfallen. Das sind einfach Jagdhunde.
Ja.
Und die gehören
gut, dass
halt
er
auch
direkt unter mir liegt gerade jetzt. Danke.
Alles gut, er ist ausgebildet, er ist ausgelastet.
Er weiß genau, wie er mich umbringen kann.
Ganz entspannt.
Wie lange geht die Ausbildung?
Bis er die Prüfung schafft. Also es brauchen Leute Jahre, wir haben ein Jahr gebraucht.
Dummen Hund erwischt, oder?
Nee, es kommt ja auch immer darauf an, wie viel Erfahrung hat man, wie lässt man sich drauf ein. Wir haben jetzt aus unserer Intuition heraus ausgebildet, ohne Gewalt, nur mit Übereinkünften, nur mit so dem Hund als Partner. Der hat ja auch Bock, was zu machen. Das sind ja seine genetischen Veranlagungen.
Und wie kam es zu dem Namen?
Ja, er Barney für einen Jagdhund.
Geht gar nicht.
Nee. So, der arme Hund hat ja eh Probleme, weil er keine richtigen Papiere hat. Normalerweise werden Weimaraner prämierten Züchtern nur an Jäger, an Leute mit Jagdscheinen rausgegeben.
Ja.
Jeder andere Mensch, der einen Weimaraner in der Stadt hat, der hat einen ohne Papiere und die haben es eh schon schwer genug, so eine Jägerschaft.
Und dann noch mit dem Namen Barney.
Und dann noch als Barney. Und da dachte mir, Ludwig, das ist. Ne?
Ich muss sagen, als ich den Hund gesehen habe, der ist eine wahnsinnig schöne Graufarbe, wie du gerade gesagt hast, als Instagram-Foto vor einer Couch. Aber er hat mich daran erinnert, dass ich habe damals eine Nachbarin gehabt, das ist eine super langweilige Geschichte, aber weil ich eine Nachbarin, die hatten so einen grauen Hund und die Frau hieß Leslie. Und ihr Mann hieß Chuck und sie war Therapeutin und ich hatte Angst vor ihr und vor dem Hund.
Echt?
Ja.
Und warum hattest du
Leslie
Angst vor ihr?
Und Chuck. Ich weiß auch nicht, aber sie hat mich und meinen Bruder damals zur Schule gebracht mit ihrer Tochter zusammen und wir haben einen Autounfall gehabt und wir haben uns überschleudert und seitdem hatte ich irgendwie einfach grundsätzlich Angst vor dieser Frau. Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist, Jan.
Ja, vielen Dank.
Und du bezeichnest dich ja selbst oder deine Bezeichnung ist The Fishing Huntsman.
Ja, genau.
Kannst du unseren wunderschönen Zuhörern ein bisschen erklären, was das genau ist?
Ja, also mir ist für Instagram nichts Besseres eingefallen.
Ich finde es ein fantastischer Name.
Und das ist in der Tat spiegelt das so einiges wieder, was ich in den letzten 5 Jahren so gemacht habe.
Ja.
Also ich bin jetzt 35, vor 5 Jahren war ich 30.
Das ist natürlich auch ganz gut in Mathe.
Genau, und war so ein bisschen, weiß ich nicht, ich war unzufrieden irgendwie. Ich war in so einer Midlife-Crisis, kann man es ja hoffentlich noch nicht nennen. wollte noch ein bisschen länger leben. Aber irgendwie, ich war mit
meinem
Leben
nicht mehr... Du hast damals noch in München gewohnt, richtig?
Genau, ich war damals noch in München, war gerade umgezogen und jeden Morgen asselt man halt auf seine Arbeit in der S-Bahn. Alle Leute sehen irgendwie unglücklich aus, asseln, genau wie man selbst auf den Job so. Und irgendwie, weiß ich nicht, ey, mich hat das irgendwie, also es hat mich nicht befriedigt so, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, absolut, dass mir was fehlt. Ich war so richtig unleidlich auch, noch in dieser Anonymität der Stadt zu leben. Also ich bin auch in der Stadt aufgewachsen als cool, aber irgendwie, weiß ich nicht, mich hat das irgendwie total unzufrieden gemacht.
Absolut, ja. Also ich kann das alles verstehen, auch von mir selbst, dass dieses Triste, was passiert, das Graue, dieses Alltag und das, okay.
Mhm. Ja, ist halt so dieses Red Race, ne? Was, wofür macht man das? Warum? Damit dein Auto dicker ist als das vom Nachbarn oder was sind deine Ziele?
Wenn man auch schon einen Schritt nach, einfach mit dem Kopf einfach einen Schritt nach außen geht und sich selbst so beobachtet, merkt, naja, man macht immer wieder dasselbe,
ja,
man
genau,
kommt
das
nicht
ist immer
vorwärts.
Das Gleiche.
Ich glaube, je älter man wird, desto größer wird einfach dieses schlechte Gewissen von Warum macht man das? Ja,
so, und dann sind
Scheiße.
Wir auf eine mega Idee gekommen, vielmehr meine Freundin, so, die meinte, boah, wollen wir nicht in die Berge wandern gehen? So, und ich schon so, boah.
Anstrengend, ja.
Ist ja eine geile Idee, das hat ungefähr jeder Zweite, der in München lebt, geht am Wochenende wandern so. Und ich hatte halt schon so den Horror, ne, von so Leuten mit so Wanderstöckern, mit solchen, wie nennt man das, Nordic Walking Sticks.
Ja, ja.
Mit bunten 1.000-Euro-Funktionsjacken, die sich dann um so einen See
schieben. Genau, und dann
so,
auch so Pärchen, selben Anzüge an.
Ja,
so.
Genau. Ja, aber halt nicht nur Omas und Opas, sondern auch so Leute, so 30, ne? Ja, dann haben wir es gemacht und genau so war es auch. Original, ne?
Ja,
ey, ich weiß gar nicht mehr, wie der beschissene See hieß. Auf jeden Fall sind wir schön in Richtung Garmisch-Partenkirchen, standen wir 1,5 Stunden im Stau auf der Autobahn, weil, wie gesagt, ja jeder Zweite am Wochenende so auf die Idee kommt, lass mal in die Berge fahren.
I'm so original.
Ja, genau. Und das war der Horror, ne? Und irgendwie haben wir bei uns überlegt, das kann es noch nicht sein, so, ne? Und dann sind wir irgendwie in so einen großen Outdoor-Ausstatter gegangen und haben uns Wanderschuhe gekauft.
Okay.
Weil wir hatten schon gehört, ne, dass so jedes Wochenende sie die Touristen da rausfliegen, die mit Chucks und Flipflops in die Berge latschen.
Mhm.
Und so schlau waren wir schon mal. Ne? Das hat sehr weh getan. Also ich glaube, meine ersten Wanderstiefel haben 300 Euro gekostet. Also das war für mich, ich habe damals noch ein PlayStation spielen umgerechnet. Das war schon ein krasser Einschnitt für ein Hobby, worauf man keinen Bock hat.
Ja, so. Ich wollte gerade sagen, also da musstest du ja irgendwie schon irgendwo in dir drin wissen, dass du das... Oder war es sowas wie, ich kaufe mir die Gym-Membership, weil ich die Motivation dann sage, okay,
genau,
ich habe so viel Geld ausgegeben. Okay, egal.
Aber diesmal hat es halt geklappt so. Also wir haben es dann so gemacht, wir wollten dann immer halt, wir haben uns Routen ausgesucht, wo kein Mensch mehr war, die halt auch wirklich auch krass sind, ne?
Ja.
So ausrutschen und vorbei.
Ja.
Mäßig so.
Kurze Frage, das war jetzt dann, war das ein Hike oder das ist Wandern?
Genau,
das
so Bergwandern. Also, aber da, wo dann halt keiner mehr ist, so, wo es dann schwierig wird, ne, wo halt auch die 1.000-Euro-Funktionsjacken-Leute dann nicht mehr hinkommen.
Okay, ja.
So, und aber wir sind da total naiv rangegangen. Ich weiß noch, also in so einer, wir wollten uns mal mit so einer Gondel den Berg hochbringen lassen. Das war Anfang Juni schon, ne? Und die Dame, die da die Tickets verkauft hat, meinte so, hey, und ihr wollt keine Rückfahrt oder so? Und ich so, nee, wir wollen ja den Berg runterwandern, so, ne?
Ja, ja.
Und sie meinte, ey, seid ihr bescheuert, mach ich nicht, verkauf
du so, guck dir meine Schuhe an, die sind 300 Euro.
Die hat uns einfach nur ausgelacht, so, ne? Wir standen am T-Shirt, so, keinen richtigen Rucksack und sie meinte, ganz ehrlich, wir haben oben Lawinenwarnung, was wollt ihr da so?
Ja.
Also entweder kauft jetzt die Rückfahrt oder fangt erstmal woanders an.
Ja.
So. Und dann hat die uns wieder auf so eine Kinderpiste geschickt und das hat uns richtig, boah, das hat mich auch richtig getroffen, so, ne? Ich war richtig so im
verletzte
Herz
Ehre
schon.
Verletzte Ehre?
Ja, genau,
oder?
Original, so verletzte Ehre, so.
Mhm.
Weil, ja klar, wie du es halt immer machst, ne? Wenn du irgendwie was anfängst und naiv bist und nichts weißt, denkst du halt, so ist ja der Dunning-Kruger-Effekt so, du denkst ja, du weißt was, ne?
Ja.
Obwohl du jetzt rückblickend natürlich...
Denkst du so, boah, ich habe mich super krass überschätzt, ja.
Ja, genau. Und irgendwie hat es aber geklappt. Wir haben dann immer weitergemacht und das wurde auch echt cool. Das hat auch Spaß gemacht. Wir waren jedes Wochenende irgendwie unterwegs. Wir wurden auch immer professioneller, weil wir auch einmal in der Tat in so eine krasse Situation gekommen sind, wo wir...
fast Lawinen.
Ja, also wir sind gewandert und dann immer höher gestiegen auf so Klettersteigen und plötzlich lag da Schnee und wir dachten so, ach komm, Alter, bisschen Schnee, ne, bis über die Knöchel, come on.
Ja.
Dann sind wir immer weitergegangen.
Come on,
dann,
ey, ich habe ein Videospiel, habe ich das auch schon mal gemacht.
So, und dann standen wir halt bis zur Hüfte im Schnee. Wir konnten aber nicht mehr zurück, weil es so steil war und rutschig. Neben uns, irgendwie auf dem Hang neben uns, gingen Lawinen ab, das war mega laut. Und wir wussten ja nicht mehr, wo der Weg ist. Es war ja kein Weg mehr zu sehen. So. Und da wurde, wir sind, glaube ich, um 11 Uhr morgens gestartet und um 24 Uhr waren wir dann wieder am Parkplatz und sind, glaube ich, 39 Kilometer
Also ihr standet da bis zum Knie im Schnee.
Ja, bis zur
Hüfte. Und ihr wusstet auch nicht mehr, wo rauf, runter, wo es
ist. Nee, wir wussten, wo wir hergekommen sind, aber wir konnten nicht mehr zurück, weil das hätte Klettern bedeutet und mit dem Schnee, das wäre mega gefährlich.
Rutschig
das,
und alles. Genau. Und wie seid ihr da raus? Was habt ihr gemacht?
Wir sind einfach weitergegangen. So, meine Freundin hatte sogar noch eine Jeans an. Die hatte auch keine Funktionshose. So, wir hatten ja auch kein Equipment. Ne? Wir hatten ja auch irgendwie keine Rettungsdecke oder keine Erste Hilfe. Wir hatten auch keinen richtigen Proviant mit, halt richtig wie blutige Anfänger, so wie die sie jedes Wochenende mit dem Hubschrauber rausfliegen. So. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, Kacke, so, das war knapp, war aber auch geil, so war auch Abenteuer.
Ich wollte gerade sagen, auch danach hast du ja so viel Adrenalin und dein ganzer, du bist
du bist auch richtig im Arsch. Also am nächsten Tag kommst du gar nicht aus dem Bett, weil dein Körper so wehtut.
Natürlich.
So 40 Kilometer, das ist schon, mit ein paar Höhenmetern ist das schon gut für eine Tagestour. Auf jeden Fall so, lange Rede, kurzer Sinn, danach haben wir uns professionell ausgerüstet, haben uns vernünftig eingelesen, haben Strecken besser geplant und es war einfach mega. So, wir hatten einfach was gefunden, was uns Spaß macht, was uns erfüllt, was wir jedes Wochenende gemacht haben.
Das habt ihr auch wirklich, also von deinem 30. Geburtstag aus, wie lange war das dann?
Ja, das war leider nur ein Jahr, weil wir dann nach Hamburg umgezogen sind.
Okay, und, aber für dieses Jahr war es wirklich so systematisch, ich habe das zusammen rausgefunden und das dann wirklich auch jedes Wochenende gemacht.
Ja.
Geil.
Also das hat ja auch Spaß gemacht.
Ja, natürlich. Aber stell dir mal vor, dass ihr das gefunden habt, dass ihr beide eine Leidenschaft und auch so, in Englisch sagt man, committed dazu seid. Also das ist schon...
Ja, weil es besser war, als in der Stadt rumzuhängen.
Ja, natürlich.
Wenn du morgens früh aufstehst und auf der Autobahn bist, bevor der Stau beginnt und dann wirklich diese Natur so erlebst. Ne?
Ja.
Also wir waren irgendwie in Österreich, wir sind über die Grenzen in den Alpen gegangen, wir haben eine Hüttentour geplant, wir wollten eigentlich auch eine Alpenüberquerung machen. So, und dann kam aber der Umzug nach Hamburg. So, und dann Hamburg, weiß ich gar nicht, habe ich schon mal gefragt, was der höchste Berg hier ist. Der Hamburger Berg wurde mir dann gesagt, ich habe das Gefühl, dass das der örtliche Müllberg ist, ich weiß es nicht.
Ja.
Auf jeden Fall Bergwandern.
Ging eher weniger.
So, was macht man dann? Dann überlegt man halt. Ne? Weil man hat ja gelernt, so, es gibt was man draußen machen kann und was Bock macht.
Ja.
Und es ist irgendwie, bereichert das dein Leben. So.
Mhm.
Und dann an einem Biertisch.
Ich weiß, was jetzt kommt, weil deine Mütze mich dazu bringt. Weil deine Mütze was ein Indiz drauf hat.
Ja.
Und zwar ist ein Fisch drauf.
Genau. Ist vielmehr ein Wobbler. So ist der
ein Wobbler.
Köder für einen Fisch.
Genau.
Und ich habe vorgeschlagen, weil mir ist ja eingefallen, Hamburg, ne? Viel Wasser, Elbe.
Ja.
Relativ nah an der Nordsee und an der Ostsee, ey, lass einen Angelschein machen, so, ne?
Ja.
Und das war so eine Runde, das war noch ein Kumpel von mir und meine Freundin wieder. Und alle so, ja, geil, lass uns machen. So,
ja.
Ne? Und am nächsten Tag so, hat mein Kumpel mich angerufen und meinte so, Alter, nee. Angelschein ist so ungefähr das Beschissenste, was wir machen können.
Ja.
Problem war, ich habe das genauso gesehen, nüchtern, das Problem war nur, ich habe uns schon angemeldet bei der Angelschule und
wie
schon bezahlt.
Alle, die Kumpels, deine Freundin.
Jo. Und
hast du es im besoffenen Zustand schon gemacht? Das, so muss man es machen.
Ja,
so muss man es machen.
Wir haben den Angelschein gemacht. So, das war auch, also es ist mit vielen Vorteilen verbunden. Dem ich das erzähle, sagt so, boah, angeln, ehrlich, ey, das ist,
Ich weiß, es ist, ja, ich hatte das immer beim Golfen gedacht. Ich so, ach, ehrlich, golfen? Und jetzt golfe ich, es macht Spaß.
Ja, ja, genau
das
ist es ja. Man muss aber auch die Vorurteile für sich selber erstmal durchdringen.
Absolut.
Weil die meisten bestätigen sich
genau.
auch. Ne? Also bei jeder Sache, ob es Angeln, Golfen, Jagen, Wandern.
Mhm.
Das war auch so, also in der Angelschule so, der Querschnitt der Leute.
Wahrscheinlich alles sehr viel älter und männlich.
Männlich auf jeden Fall.
Mhm.
Also Frauen haben beim Angeln...
Nichts zu suchen,
genau. Die finden auch Frauen beim Angeln nicht... Also es gibt wirklich so... Also ich hab mal, das habe ich letztens schon jemandem erzählt, ich habe mal einen Gabelstapler-Führerschein gemacht. So, ne?
As you do, ja.
Und da war, sag ich mal, der Querschnitt der Leute so, oder weiß ich nicht, wie man das sagen soll, um das jetzt nicht abwertend zu sagen, der war ein bisschen netter als beim Angelschein. Ehrlich so, beim Angelschein, da sitzen teilweise Leute, wo man sagt so, Alter,
sind die
das ist genau das, was ich vom Angeln erwarte.
Okay, aber wie sieht so ein Angelschein aus oder so eine Angelschule?
Ja, das macht man an so einem Wochenendkurs, das sind 2 Wochenenden, dann geht
okay.
man da hin, lässt sich ein bisschen was erzählen. Wird eigentlich ja nur auf die Prüfung vorbereitet. Also die Prüfung, das sind 60 Fragen. So.
Wie viel kostet sowas?
Oh, 70 Euro.
Boah, ich will auch einen Angelschein machen.
Ja, es ist also, du kannst danach nicht angeln. Ne? Das Problem ist, also du gehst da raus und hast dein Zeugnis und kannst damit zur Behörde gehen, deinen Fischereischein lösen.
Ja.
Und darfst dann eigentlich überall angeln so. Also du brauchst den Walz ja auch in der Tat. Ne? Es hat was mit der Tötung von Wirbeltieren zu tun. Mhm. Und das möchte man nicht jedem machen lassen, aber es ist halt auch nicht schwer, dran zu kommen. Aber du lernst im Angelschein nicht, wie du angelst. Du lernst nicht, wo steht welcher Fisch, welchen Fisch fange ich wie, worauf muss ich achten. Das ist Oberfläche. So, wir haben das halt dann gemacht und wollten dann einen Fisch fangen. Ne? Und du musst halt in Angelladen gehen. Also wir haben Wochenenden in Angelläden verbracht. So, und uns von den Leuten erzählen. Also die haben natürlich glänzende Augen gekriegt. So.
Ja, ja, das kann ich.
So, ne? Keine Ahnung. Und dann wird schön eingekauft. Ja. Also die haben uns auch Sachen teilweise verkauft. Ganz, die habe ich noch nie benutzt. So, die,
okay.
Aber die können dir halt sagen, wie du einen Knoten machst, welchen Knoten du wann machst, welchen Köder du wann, welche Angel du wie und wo du hingehen musst, ne, weißt du ja auch nicht.
Ja.
Kannst dich ja nicht einfach dir irgendwo an den Strand stellen und irgendwas da reinschmeißen und hoffen, dass da ein Fisch beißt. Das geht so halt nicht.
Ja.
Und relativ schnell haben sich dann so Erfolge eingestellt, auch für meine Freundin. Ne? Also wir haben relativ schnell auch im Hafen Zander gefangen. Zander ist ein schöner Speisefisch, haben den auch gegessen. Also der Anspruch war immer, das auch zu verwerten. Ne? Wir sind nicht so Foto machen, reinschmeißen, ist stehen wir nicht so drauf.
Ja. Müsst ihr da auch immer wieder dann auch bezahlen, um da zu angeln? Ist das
also du bezahlst, glaube ich, in Hamburg eine Jahresgebühr von damals waren es 5 Euro pro Jahr. Da musst du so eine Marke in deinen Angelschein kleben und jetzt sind es, glaube ich, 10 Euro pro Jahr. Also alles cool. Also in Hamburg, das ist das Schöne an Hamburg, sind alles freie Gewässer. Da kannst du dich einfach hinstellen.
Okay, und da habt ihr diesen Zander und okay, das ist ja ein guter Erfolg, okay?
So mehrere, also das ist auch nicht so, wie wir es gedacht haben, dass du irgendwo an einem Teich sitzt und ich kannte Angeln, ich hab nie was damit zu tun gehabt, ne? Ich kannte das nur mit so Schwimmern, so, dass du eine Angel rausschmeißt und dann wartest du, bis was passiert, so. Und währenddessen trinkst du halt Bier, so. Also das war mein, das war mein Bild vom Angeln. Ja. Aber es ist nicht so, so. Angeln ist aktiv, du kannst rumgehen, du musst gucken, wo ist welche Strömung, musst du überlegen, könnte da ein Fisch sein, wirfst das an, bist immer aktiv.
Es gibt ja auch verschiedene Arten. Ja, es gibt ja auch dieses, das eine, wo man so tut, als ob das so ein Vieh ist, oder? So eine Fliege.
Ja, so eine Fliege
oder
Fliegenfischen, genau. Das ist auch derbe
Kunst.
Das
ist wahrscheinlich
Kunst,
super
so, ne?
Viel Muskelkater im rechten Arm.
Nee, weil du gar nicht mit dem Arm arbeitest, sondern nur mit der Hand.
Ich meine also halt so dieses...
Ja, du machst das nur mit dem Handgelenk. Ist ganz leicht und ästhetisch und sehr teuer.
Ja.
Ja, aber wir machen halt so Spinfischen, ne, das auch mit Kunstködern und wir gaukeln denen auch vor, dass das so andere Tiere sind und meistens klappt das dann. Und na, über diese Zeit haben wir das halt ausgebaut. Ne? Wir hatten dann Bock, nicht mehr nur Zander zu fangen, sondern auch in der Ostsee was zu fangen. Dann kam Angelmagazine auf uns zu, dann haben mein Kumpel und ich...
Wie kam das, dass Angelmagazine zu euch aufmerksam waren?
Ach so, ja, das war so ein bisschen, weil wir auch nebenbei noch so einen Angelverein gegründet haben. Also richtig so, so eingetragener Verein. Ja. Dann unsere ganzen Kumpels, die bei uns gelacht haben, die haben dann auch einen Angelschein gemacht. Dann waren wir 20 Leute, so wirklich auch mit e.V., ne?
Ja.
Und weil sonst die normalen Angelvereine, das war uns alles so zu... War halt zu oll irgendwie.
Ja,
so,
genau.
So
ein bisschen älter.
Und so. Und wir sind so eher so ein Abenteuerverein, ne? Von so einem Freundeskreis halt. Und irgendwie, wer hat bei Instagram... was über uns gesehen und dann kam ein Angelmagazin auf uns zu und dann haben wir Rezepte für die geschrieben. Catch and Cook, so, um einfach den Leuten zu zeigen, dass es...
Wie kamt ihr auf diesen Namen Catch and Cook? Der ist ziemlich gut.
Ja, hört sich geil an.
Ja, ist richtig so, an. Ne? Catch and Cook.
Ja, weil normalerweise, also die ganzen Sportangler, die betreiben Catch and Release, so. Mhm. Und wir wollten so den Gegenpol darstellen, weil Catch and Release ist irgendwie...
Das ist für das Foto, mehr oder weniger.
Ja, und das ist halt... Da gibt es 1000 Diskussionen, ob du jetzt den Fisch quälst oder nicht, ob der das merkt oder nicht, dass er da angehakt wurde. Ich wage mal zu behaupten, dass der Fisch keinen Bock drauf hat, so per se.
Da, ja, aber ich muss sagen, er hat wahrscheinlich eher Lust darauf als der Cookpart.
Ja, am Ende schon so, klar.
Ja. Aber einfach gepierst so zu werden, ist wahrscheinlich
ja, nicht genau. So. Ja, genau, und das ist ja auch, also steht ja auch im Tierschutzgesetz, das ist auch gegen das Gesetz so, dass es du machst oder betreibst sowas nicht, um... Tieren, das ist irgendwie aus Spaß.
Ja, ja.
So, ne? Der Grund zu angeln ist, das zu verwerten.
Genau,
so. Und wir haben dann auch so Fische, die Angler immer wieder reinschmeißen, wo die sagen, ach, die schmecken nicht, die haben zu viele Geräte, alles haben wir verarbeitet. Wir haben Rapfen-Ravioli gemacht, Brassen-Burger. Wir haben aus jedem Fisch haben wir irgendwas gemacht. So, ne?
Ja.
Und das war echt cool und das hat auch echt Spaß gemacht. Und dadurch sind wir aber auch immer dann über dieses Angelmagazin irgendwie eingeladen worden. Irgendwie, ne? Wir waren in New York, wir waren... Mein erster Lachs war im Niagara River, habe ich den gefangen. Und waren wir im Lake Ontario, haben da auch wieder Lachse geangelt, Sashimi auf dem Boot gemacht. Wir waren auf Long Island.
Und wie heißt jetzt Wer ist wir? Also deine Freundin, du und...
Nee, meine Freundin war nicht mit, ich war meistens mit und die Leute vom Angelmagazin und wir haben halt immer eine Story draus gemacht, ne? Und, oder für ein Rezept halt.
Ja.
Und wir haben da, also, oder ich habe da mega krasse Leute auch immer kennengelernt, ne? Irgendwie auch in Norwegen, so richtig, so die Leute, die halt von der Natur leben, die wirklich das nicht aus Hobby machen, sondern die leben davon, die dann auch Jäger waren, so, das ist dann quasi der Brückenschlag zu dem, was dann halt danach bei uns passiert
genau,
ist.
Ja, genau, ich weiß ja.
Und das war plötzlich durchs Angeln so, ne, wo du dich vorher kaputt gelacht hast darüber und Vorurteile hattest, bereist du plötzlich die Welt.
Ja, siehst
du. So Thunfisch-Fishing in Gibraltar so oder vor Gibraltar in der Meer. Also ist, viel geiler ging es ja gar nicht mehr so. Ne? Und das ist irgendwie nur durchs Angeln. Und du hast plötzlich gemerkt, da geht was. Und das ist witzig und das macht Spaß und du lernst irgendwie coole Leute kennen. Ne? Und irgendwie auch so
in welchem Zeitraum war das dann auch wieder? Also du bist dann mit 31 nach Hamburg?
Ja.
Und dann war der legendäre Abend.
Also genau, so Ende 2015 haben wir den Angelschein gemacht. Und ich glaube, das war alles schon 2016, 2017. So 2017 war dann quasi noch die Krönung. Da sind ein Kumpel, mit dem ich auch am Anfang einen Angelschein gemacht habe und ich, wir waren auf so eine Weltmeisterschaft eingeladen im Streetfishing in der Nähe von Rotterdam und haben das gewonnen aus Versehen.
Kannst du mir kurz erklären, was Streetfishing ist?
Ja, das ist eigentlich das, was wir nicht so gerne machen. Das ist so, du bist halt mit leichtem Gepäck. Du siehst auch ganz oft in Hamburg hier am Hafen solche Homies, so mit so einem Rucksack, einer Angel, mit einem Netz und dann steppen die so durch die Hafen-City und angeln mal hier, angeln mal da, machen dann ein Foto von einem Fisch, schmeißen ihn wieder rein und das ist so Streetfishing.
Okay.
Ne? So ein bisschen, die Industrie feiert das halt, also die Angelindustrie, weil der Angelindustrie ging es lange schlecht und jetzt haben die wieder so ein
Image, Hipster.
Und wie gesagt, wir waren da eingeladen und haben da mal mitgemacht. Und
wie kann man den dann gewinnen?
Ja, wenn du die meisten Fische fängst. Also am Ende zählen die Zentimeter. So, ja. Hört sich ein bisschen doof an, aber ist so. Also,
it's always the centimeters.
Genau. Und
that's what also, she said.
Am Ende werden die Gesamtzentimeter deiner gefangenen Fische aneinandergelegt und wenn du die meisten hast, hast du gewonnen.
Und du hast es mit deinen Kumpels zusammen gemacht?
Genau, also wir sind so Team-Champions geworden. Team-Weltmeister im Streetfishing. So. Das war aber abgefahren. Ich meine, da haben noch 150 andere Leute mitgemacht.
Oh mein Gott.
Und das waren halt durchgesponserte Leute, Angler, die schon Jahre angeln, so richtig von den großen Firmen gesponsert. Und wir als kleine, weiß ich nicht, Anfänger-Bros da.
Und wie, aber du musst ja anscheinend sehr gut sein. Also du kannst es nicht...
Naja, Angeln ist ja auch Glück. Ne? Und Angeln ist ein bisschen... Unser Angellehrer hat immer gesagt, du musst das Wasser lesen können. Und wir haben uns hervorbereitet. Wir sind nämlich in Holland in die ganzen Angelläden gegangen, die um diesen Spot waren, den man beangeln durfte. Die Arena haben die das genannt.
Ja.
Und haben gefragt, wo da was geht.
Und das haben die anderen nicht gemacht, glaubst du? Oder?
Anscheinend nicht. Na, also wir waren... Also du musst auch immer im Partnerteam dann irgendwie durch die Gegend gehen, damit du nicht bescheißen kannst so.
Ja.
Und das waren aber so welche, die meinten, ja, wir waren letztes Jahr schon mal hier, wir wissen, wo alles abgeht. Und deswegen sind wir an unsere Spots, wo wir hin wollten, eigentlich gar nicht gekommen. Aber an den Spots, also es war auch ganz heiß und es war im Sommer und das Wasser war irgendwie umgekippt, da ging halt überall nichts. Und dann haben wir gesagt am Ende, ey, können wir jetzt bitte nochmal eine Stunde an den Spot gehen, wo wir hin wollen? Und da haben wir halt dann gefangen. Und am nächsten Tag dann aus Versehen nochmal und dann, also keine Ahnung, das war halt witzig so, ne? Das ist halt eine lustige Geschichte, dass so zwei Trottel, die gerade anderthalb Jahre einen Angelschein haben.
Ich cut zu den anderen Leuten, die sich jahrelang vorbereitet haben, die da heulend sitzen.
So schlimm war es auch nicht, aber das war witzig so. Und es ist halt eine lustige Geschichte, die halt zeigt, so wenn du auf irgendwas Bock hast und diese ganzen, also das ist generell das Learning aus, diese ganzen Vorurteile, ne?
Ja.
Einfach mal, so die gibt's, die bestätigen sich auch, aber mach doch einfach selber was und mach für dich was draus und dann funktioniert das auch irgendwie. Und das macht so, das ist generell, das macht immer noch Bock und das ist ja auch immer weitergegangen. Dann mit dem Verein, dann haben wir irgendwelche Produktionen gemacht für Outdoor-Magazine und sind mit den ganzen Jungs und dem einen Mädel, meine Freundin, nach Thüringen gefahren, haben Forellen geangelt, haben da was gekocht. Also das ist halt, du siehst auch ganz, ganz viele unterschiedliche Spots irgendwie. Ne? Mhm. Wir haben Roadtrips durch Spanien gemacht, haben da geangelt, so wo die Einheimischen dich angucken, als wärst du ein bisschen bescheuert, weil die natürlich den Fisch dann von den Fischern aus dem Meer kriegen und das nicht verstehen, dass man irgendwo steht und angelt.
Ja.
Aber das ist halt geil, du siehst halt so viele verschiedene Sachen, wenn du keinen Bock mehr auf Städtetrips hast und hast was zu tun. So.
Ja,
du mietest dir ja nicht irgendwie ein Boot für 8 Stunden und fährst auf die Ostsee und liest dann da ein Buch. Also, ich meine, wenn du angelst, dann vergeht die Zeit schnell, du hast was zu tun, du hast eventuell noch ein Erfolgserlebnis.
Wie lange ist denn die längste Zeit, wo du geangelt hast?
Wie am Stück so, oder? Ja, weiß man nicht.
Das ist unterschiedlich.
8, 9 Stunden. 10 Stunden. wenn man so auf der Ostsee ist und ein bisschen was fangen will, weil man eh gerade irgendwie das Boot gemietet hat.
Und was ist das Krasseste, was du bis jetzt gefangen hast?
Die Lachse waren schon krass. Ja. So. Ja. Also mal so einen richtigen Lachs zu fangen, den du sonst irgendwie nur aus der Aquakultur, ja, aus dem, genau, Supermarkt kennst, mhm, das ist schon geil. Und vor Long Island, wir waren am äußersten Zipfel von Long Island, New York, und dann sind wir mit Captain Kenny rausgefahren. Mhm. Und das war, glaube ich, auch der größte Fisch, den ich gefangen habe. Der hatte so 30 Kilo. Das war ein Striper, ich glaube Streifenbarsch heißt, mhm, der. Und der war auch Wahnsinn. Und das war einfach ein geiler Tag. So, das war einfach irgendwie so Bierchen auf dem Boot, dann diese geilen Fische fangen, ja, dann zubereiten, essen. Also auch immer das Kulinarische. Ne?
Das und das Ganze zubereiten und das, wie man das macht, wie hast du das auch selbst beigebracht? Oder hattest du immer schon eine Vorliebe zu kochen?
Ja, ich habe so die Basics in der Küche. Ich habe mal nach der Schule vor meinem Studium habe ich in der professionellen Küche gearbeitet und dann musste man halt auch Fische zerlegen und so. Ja. Also.
Was ich so interessant finde, ist dieses, wie du angefangen hast, dass du mit 30 da sitzt auf dem Weg zur Arbeit und denkst so, ach, irgendwie kein Bock, das ist alles, also damit kann ich mich so identifizieren. Und dann ist es so, wie als ob du so einfach einen Schlüssel gefunden hast, eine neue Tür aufgemacht hast und da ist so eine riesen Landschaft von neuen, ja, Sachen und wie krass ist denn der Unterschied, wie du dich selbst definieren würdest von heute zu damals?
Weiß ich gar nicht, da denke ich gar nicht mehr so drüber nach. Also früher hat man sich über andere Sachen definiert und hat immer sich überlegt, wer ist man, was ist meine Identität, was muss, ja, ich darstellen, so, und heute ist das einfach, das interessiert mich gar nicht mehr. So, ich bin einfach der ich bin. Ich weiß, dass man noch so viel lernen muss und dass es noch so viele Sachen gibt, die mich interessieren.
Ja.
Das hat sich auch geändert, so was andere über mich denken oder was irgendwie so, das ist ausgeblendet, das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich mache so meine Sachen. Mhm. Also man muss auch sagen, das ist auch ein bisschen schwierig, weil wir wie in so einer Blase leben. So. Ja. Wir umgeben uns natürlich auch nur noch mit Leuten, die ähnliche Sachen machen. Ne? Deswegen ist das auch so, dass es mir gar nicht so krass vorkommt. Ne? Ich merke das nur manchmal, wenn man sich mit Kollegen, mit Arbeitskollegen unterhält oder mit Leuten, die da überhaupt nichts mit zu tun haben, dass die alle sagen, boah, ist das krass so. Ne? Und du denkst,
ja,
ja, hey,
das ist mein normales Leben.
Und das natürlich, das kann natürlich auch Nachteile haben, ne? Dass man so ein bisschen da irgendwie in einer anderen Realität ist.
Ja, es ist für mich nur dieses, dass sich so viel Neues und so viel Erfolg, also das heißt, wenn du solche tollen Sachen machen kannst, reisen und all das von Flashback zu, wie deine Freundin sagt, komm, lass uns wandern gehen oder, ja, halt dieses, sitzt an einer Barkneipe und sagt, okay, angeln, hier gibt's ja Wasser irgendwie. Aber wie ging es denn dann weiter? Weil wir haben ja leicht angedeutet, jetzt gab es dann auch was mit Jagen.
Ja, genau. Das war auch dann irgendwie, wie ist das denn gekommen? Also wir haben das Angeln dann in der Tat
wieder
so...
Wieder bei der Bar.
Ja, wir haben das Angeln in der Tat dann so wirklich so betrieben, dass meine Freundin und ich gesagt haben, wenn wir Fisch essen möchten, ist das Fisch, den wir selber gefangen haben. Mhm, also,
ja,
wir, ich meine, gut, Ausnahmen gibt es immer, wenn man mal Garnelen essen möchte oder, ne, mal ein Stück Lachs und gerade nicht in Norwegen oder Amerika, ja, chillt. Alles gut, aber generell, wenn wir Fisch essen wollten, haben wir den selber gefangen.
Ja.
Ne? Also wir haben uns ein Vakuumiergerät gekauft, noch Fische, die wir gefangen haben, alle verarbeitet.
Ein was?
Vakuumiert, ein Vakuumiergerät, so, damit du das vernünftig einvakuumieren kannst und dann einfrieren kannst. Und der Traum war natürlich, das auch mit Fleisch hinzukriegen. Ne? Und dann, wie gesagt, auf diesen ganzen Reisen habe ich ja Leute kennengelernt, so gerade in Skandinavien. Ne? Ich bin hoch beeindruckt, wie die da mit der Natur leben, ne? Und auch von der Natur leben. Und ich bin auf jeden Fall auch der festen 100%igen Überzeugung, dass Leute, die sich von der Natur ernähren, die Leute, die sind, die die Natur niemals zerstören würden, weil sie von ihr leben.
Mhm,
so, ne?
Ja.
Und dann war wieder so eine, ja, auch so ein bisschen so eine Welle, dass mein Job mir auch nicht mehr so gefallen hat und ich mich auch nicht mehr über meinen Job definieren konnte, mir Titel auch nicht mehr wichtig waren und ich sehr viel Zeit in meiner Arbeit verbracht habe und irgendwie mehr Freizeit haben wollte. Und dann kam der glückliche Zufall, dass ich ein Sabbatical gemacht habe, also ich meinen Job aufgegeben und hatte die finanziellen Möglichkeiten, ein Jahr nichts zu machen. Und dann habe ich mir die ersten 2 Monate Gedanken gemacht, was will ich jetzt machen? Will ich jetzt was für einen Beruf machen?
Ja.
Will ich nochmal studieren gehen? Will ich mich weiterbilden beruflich? Oder will ich einmal, oder mache ich mich selbstständig?
Ja.
Aber da bin ich nicht der Typ für. Ich habe da irgendwie ein bisschen Angst immer vor, keine Ahnung. So, und dann, oder mache ich was, worauf ich Bock habe, so, was ich schon immer mal machen wollte, ne? Und das ist auch geworden. Und dann habe ich recherchiert und habe einen Yachtschein gemacht. So. Also aber auch so komplett, ja, wenn ein anderer haben, wird das schon nicht so, krass sein.
Ja, und okay.
Mach ich mal.
Ja, ja.
So, ne? Und habe ich recherchiert, wie macht man den? Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst den bei der Landesjägerschaft oder Kreisjägerschaft in deinem Ort. Das dauert 8 Monate und du musst da jede Woche halt hin, auch neben dem Job. Oder es gibt auch Jagdschulen mittlerweile und da kannst du so 3-Wochen-Kurse machen. Die sind nicht immer so angesehen, weil viele sagen, da wird gar nicht so viel vermittelt.
Ja.
Das ist auch wieder was so aus der Erfahrung, was man selber draus macht. Also ich habe jetzt auch so einen Vergleich, aber so nach einigen Rumtelefonieren habe ich eine Jagdschule gefunden, die waren super nett, super engagiert. Die waren hier so 1,5 Stunden von Hamburg entfernt im Wendland, wunderschön. Ich habe mir den Mai dafür ausgesucht, weil das so das ist, wo das Leben zurück in den Wald kommt, wo die Sachen blühen, wo irgendwie das Leben da stattfindet, wo man auch mal draußen sitzen kann. Ja, und dann haben die mir so ein Paket geschickt mit den Lernunterlagen und das war auch ziemlich viel und ich dachte, ja, cool, warum schicken die das mir denn das hier hin? So.
Ich lern's doch.
Das war schon, ja genau, das war 2 Monate vorher. Dann habe ich mal so durch die Bücher geguckt und dachte, ja gut, nehme ich wieder mit dahin, das werden die einem schon alles beibringen.
Nein.
Ja.
Ach shit.
Ja, ich war ja.
Das hätte man alles vorher lesen, alles vorbereiten
Ja. Da gibt es ja auch so Fragen. Also es gibt ja einen schriftlichen Teil, einen mündlichen Teil, einen praktischen Teil, dann einen Schießteil, dann bei der Prüfung und gerade bei dem mündlichen, so das sind halt, ich glaube, das sind 2800 Fragen, die musst du aber auswendig können. Die haben auch so verschiedene Antworten, die musst du alle können. So.
Okay.
Also irgendwie kannst du dir pro Fach 3 Fehler erlauben und sonst bist du raus.
Okay.
So. Wusste ich aber alles nicht. Habe ich mich gar nicht mit beschäftigt. Bin da total blauäugig rangegangen und dachte, ja komm hier, ne, jagen.
Yeah.
Ich hatte auch wirklich noch nie was mit dem Jagen zu tun, noch nie. Wie jeder auch so ein paar Vorurteile gehabt, nur so jagen, alte Männer, ein bisschen rechts und
genau.
Ne, irgendwie sitzen Jägermeister so trinkend im Wald und ballern da rum. So.
Jägermeister trinken.
Ja. Das mit dem Jägermeister hat sich manchmal sogar bewahrheitet, nur in Verbindung mit Waffen.
Da steht das drauf, was ich bin.
Ja, genau. Ja, und dann war ich da in der Jagdschule, ne? Und du wirst da wirklich so einkaserniert, du schläfst da 3 Wochen lang, du kriegst da dein Essen, du bist 24
intensiv.
Stunden halt da am Start.
Wie sahen die anderen Leute aus, mit denen du das gemacht hast?
Oh, das war ganz verschieden. Das waren Leute, die haben sich das zur Rente gegönnt, so, damit sie in ihrer Rente was zu tun haben. Ne? Das ist zum 60. Geburtstag, sag ich mal. Und dann, da waren ganz junge Leute, die Landwirte waren, die natürlich auch Länderei oder wo die Familie Ländereien hatte. Und da natürlich das Jagdrecht drauf liegt und wo es einfach da zur Familie gehört hat.
Wie viele Leute waren das insgesamt dann?
Ich glaube, das waren so 15.
15 Leute.
Ja, ich glaube, am Anfang waren wir 11.
Und du warst 15. Unfassbar schlecht vorbereitet.
Ich war mega schlecht vorbereitet. Scheiße. Ich habe das auch die Original, so die ersten 4 Tage habe ich das auch nicht ernst genommen. Also wir haben, glaube ich, jeden Abend irgendwie da gesoffen. Und bis dann die Inhaberin der Jagdschule gesagt hat, Leute, so, ich glaube, wir schreiben einfach mal eine Probeprüfung und gucken mal, ob ihr so geil seid. Und da... Ich glaube, ich hatte auch in jedem Fach eine 6, außer in Waffen. Da hatte ich eine 2, weil ich mich bei YouTube schon ein bisschen vorbereitet habe. So.
Und auch das ganze Videospielen. Was du
ja, normal. Modern Warfare und den ganzen Shit. Von Waffen hatte ich Ahnung, nein.
Ja,
und dann ging es halt, dann hat halt so ein Tal der Tränen angefangen. Ne? Das war wirklich, bin morgens um 5 Uhr aufgestanden. Hab bis 8 Uhr gelernt, also diese Fragen auswendig gelernt. Dann war von 8 bis 18 Uhr Unterricht. Und ja, dann habe ich nochmal bis Mitternacht weitergelernt in meinem Zimmer. Das sind auch einfach Sachen, das ist nicht so wie in anderen Prüfungen. Also ich habe original mehr gelernt als in meinem Studium. Das sind einfach Sachen, von denen hast du noch nie gehört.
Ja.
Die lassen sich auch mit normalem Menschenverstand nicht erklären.
Zum Beispiel?
Ja, es kommt zur Frage, was sind die Brunftkugeln? So.
Ach so.
Ne? Und was ist denn eine Brunftkugel? Keine Ahnung. So, das sind die Hoden vom Hirsch. So. Die heißen aber auch bei jedem Tier anders. Ne? Beim Hund hier, beim Ludwig, das ist das Geschröt.
Geschröt.
Ja. Dann gibt es die Klötze beim Keiler. So. Nein, aber es ist halt so diese ganzen...
Wollen die denn mit den ganzen Eiern machen?
Ja, man weiß es. Ja, das ist nur ein Beispiel. So, aber das haben sie halt für jedes Tier.
Ja,
und die Jägersprache, die ist halt auch wirklich mega krass. Da kannst du auch nicht einfach raten. Ne?
Ja, ja.
Du musst dann, wie gesagt, nicht nur diese 2700 Fragen können, wo dann auch gefragt wird. Also du musst, ne, da wird ja über alle Tiere, wirst du musst alles wissen. 27 Entenarten. Was machen die? Sind das Schwimmenten, Tauchenten? Wo brüten die? Wie streichen die ab? Was für Geräusche machen die? Ne? Aber dann kommen die Greifvögel. Da gibt es ja auch, ne? Gibt es ja nicht nur den Falken, den Habicht und den, wie sehen die aus, wann mausern die, wie viele Eier legen die? das machst du, das deklinierst du halt für jedes Tier durch. Und das sind halt die Fragen. Ne? Und das ist dann, dann hast du noch Jagdrecht, dann hast du noch hier Landwirtschaft. Keine Ahnung, was eine Kreiselegge ist. Habe ich noch nie gehört. Ey. So. Oder was ein Häcksler ist. Keine Ahnung. So, why? So, da, das sind halt wirklich Sachen. Und da, also die ersten Tage, ich war echt kurz davor, zu sagen, so, ich kann es nicht schaffen, das geht nicht. Ich habe von keinem Ding hier eine Ahnung.
Ja.
So, und dann, wenn du aber so eine Woche da drin bist, ne, und die Ausbilder waren noch extrem gut, so, das muss man wirklich sagen. Das waren so, wir hatten so einen alten Haudegen, der war früher bei der GSG 9, ja, der, die GSG 9 gibt es seit 1972, der war seit 73 da und war dann Scharfschützenausbilder und dann Hundeführer so.
Ja, okay.
Und das ist schon, und die haben einem richtig krasse Sachen beigebracht und konnten das auch bildlich erklären. Wir hatten einen ganz tollen Wildbiologen, ne, der das alles wahnsinnig gut erklärt hat. Und plötzlich wird das auch dann wieder interessant, so, ne? Weil vorher denkst du so, boah, warum muss ich das denn alles wissen?
Ja.
Aber natürlich musst du das alles wissen, weil du als Jäger nicht nur ballernd durch den Wald rennst und auf alles schießt, was sich bewegt, sondern du musst die Zusammenhänge kennen, du musst die Lebensräume kennen, du musst wissen, wer wo wann lebt, wer wo wann warum was macht, wen du entnehmen darfst, wen nicht, wie du, ne, also das ist ja wirklich so ein gesamtheitliches Ding, du musst die ganzen Pflanzen kunden, du musst die ganzen Bäume erkennen. Da reicht es nicht, wenn du sagst, oh, das ist eine Birke, das ist eine Eiche, sondern was ist das für eine Eiche? Ist das eine Roteiche? Ist das eine Stieleiche, eine Traubeneiche? Was ist das für eine Birke? So, ne? Also es ist wirklich, das ist so der Wechsel von Schwarz-Weiß auf Farbfernsehen. Wenn du vorher durch den Wald gegangen bist, dachtest du, ja, Bäume. So,
ja.
Bäume, hier ist ein Farn, kenne ich. Ne? Ey, das ist so krass, wirklich, was man da lernt. Ich hätte es nie gedacht. Das ist wirklich abgefahren. So, und dann hast du halt auch, dann kannst du dich auch damit identifizieren. Dann weißt du auch, warum manche Jäger so sind. Du weißt auch plötzlich, warum da so viel gesoffen wird. Ey, das ist nämlich emotional gar nicht so unanstrengend, so auf Tiere zu schießen und ja, Leben zu beenden.
Habt ihr wann habt ihr das angefangen dann?
Na, wir haben das angefangen, das war im Mai. Da fängt dann die Rehbockjagd wieder an. Rehe und weibliche Schmalrehe darf man schießen und dann... Da das im Wendland war und dass da relativ viel Jagdgebiet drumherum ist, haben dann Jäger Tiere gebracht zum Ausnehmen. So, das musst du halt dann üben. So.
Oh Gott.
Ich war, glaube ich, auch einer der einzigen unserer ganzen Gruppe, der das dann angenommen hat, das Angebot, und das mitgemacht hat. Ja, das gehört auch dazu. Ne? Du willst das ja verarbeiten, das ist ja ein Lebensmittel dann am Ende.
Ja.
Und ja.
Und dann hast du einen gekriegt.
Ja, genau, ein Rehbock habe ich, also schießen durften wir noch nicht, ne? Also wirklich nur, es ging nur ums Ausnehmen und Zerlegen. Du musst als Jäger die Organe kennen und auch wissen, wie sie im Bestzustand aussehen, damit du entscheiden kannst, hat das Tier eine Krankheit, welche Krankheit hat es, kann ich das Fleisch noch verwerten, muss ich das ganze Tier irgendwie verwerfen, nennt man das. Also du musst wirklich Ahnung dann von diesem ganzen Kram haben. Da machst du auch noch in der praktischen Prüfung eine extra Prüfung zu, dass du kundige Person bist, dass du wirklich entscheiden kannst, ist das zum Verzehr geeignet oder nicht, weil als Jäger darfst du auch an Privatleute und Restaurants zu Wild verkaufen. Ach. Am Ende. So, das darfst du als Angler zum Beispiel nicht.
Du darfst die Fische, die du fängst, nicht verkaufen?
Nein. Weil die Ausbildung ist ja gar nicht so.
Ja, klar.
Also diese Jagdausbildung ist so vielschichtig und so tiefgreifend. Ne? Diese ganzen Vorurteile, die man Jägern gegenüber hat, die sind einfach... Also das ist halt auch, das ist dann, du lernst plötzlich Demut, ne? Du lernst plötzlich, dass das alles Menschen sind, die haben so viel mehr Ahnung als jeder von uns, der hier rumläuft, ne? Und wir reißen aber irgendwie im Zweifel den Mund auf. Deswegen sind Jäger auch, das habe ich auch bemerkt, die sind so ein bisschen in sich gekehrt und die reden auch nicht viel über die Sachen, die sie da machen, weil die wissen, dass Punkt 1 ist, interessiert Leute gar nicht in der Bandbreite und die meistens verstehen es auch nicht. So, das ist einfach so unglaublich viel, was du dir plötzlich da aneignen musst. Ja. So. Und ja.
Also, aber du hast die Prüfung gemacht?
Ja, genau.
Und bestanden?
Ja.
Sehr gut. Also, nee. Und wie ging es dann weiter? Also, wenn man dann nach einem Monat ungefähr wieder zurückkommt, wieder zurück in die Stadt reist?
Ja, das ist...
Das ist schon krass, hart, ne?
Ja, du musst das halt alles erstmal verarbeiten. Und du weißt ja auch, und das ist ähnlich wie beim Angelschein, du weißt ja dann erst auch mal, was du alles nicht weißt.
So. Ja.
Also das ist schon krass. Du weißt zwar viel und alles in der Theorie, aber du weißt auch, dass du Sachen machen musst. Und dann fängt es an. Du musst deinen Jagdschein beantragen bei der Waffenbehörde. Du brauchst eine Waffe, so. die habe ich mir dann angeschafft. Da musst du auch erstmal trainieren. Ne? Du musst ja auch sicher mit deiner Waffe werden. Du kannst ja nicht auf ein Lebewesen schießen, ja, wenn du das Gefühl hast, dass du eventuell nicht treffen könntest.
Ja.
Weil das ist das, was du unbedingt vermeiden willst. Du willst, dass es sofort tot ist.
Ja.
So, und dann habe ich Monate auf dem Schießstand verbracht, habe da wirklich auch große Geldsummen verschossen einfach, weil ich mir sicher sein wollte. Und dann ist es auch in der Tat schwierig, als junger Jäger gerade in der Großstadt an ein Jagdrevier zu kommen, weil du darfst auch gar kein Jagdrevier pachten die ersten 3 Jahre lang, sondern du musst halt jemanden suchen, der dich in dein Revier lässt, entweder gegen Kohle oder einfach gegen Mithilfe, gegen Mitarbeit, und der dir Möglichkeiten gibt, da zu lernen,
ja,
und dann dir eventuell die Erlaubnis gibt, mal was zu schießen. Das war dann so Ende August so der Fall, dass ich bei einem Kumpel, der auch einen Jagdschein gemacht hatte, einen Monat vorher.
Ist das auch ein Kumpel, der auch mit dir?
Ja, genau.
Ja,
Also mittlerweile sind wir in unserem Verein auch in der Tat 4 Leute, die einen Jagdschein haben. Und genau, da war ich bei jemandem, wo er schon mit war, mit im Revier, und da durfte ich mich mal ansetzen. So ansetzen heißt, dann setzt dich mal auf so einen Hochsitz und guckst. Und genau. Die Freigabe war auf Wildschweine, aber die kommen eigentlich eh nur nachts, deswegen konnte man sich eigentlich schon ausmalen, dass da nichts geht. Aber ich habe super viel gesehen. Das war plötzlich wie so eine Bühne, und die Tiere haben da so. Also ich habe so viel Rehe gesehen. Ich war früher auch manchmal im Wald, aber da habe ich irgendwie nie Tiere gesehen.
Und wenn du da oben sitzt, über mehrere Stunden sieht man viel, ja?
Ja. Du hast ja auch ein Fernglas und kannst sehen, wie Rehe spielen, also wie Kitze da rumhopsen und irgendwie spielen und Rehe da irgendwie Nahrung aufnehmen, Äsen nennt man das, und Sachen machen, Hasen kannst du beobachten, verschiedene Vögel, Greifvögel.
Und was hast du dann?
Du kennst die ja plötzlich alle, ne?
Ja, klar.
Aber generell war es halt so, ich habe mir in die Hose geschissen. Du sitzt das erste Mal alleine mit einer geladenen Waffe neben dir.
Oh Gott.
Also ist das auch eh dieser Aspekt Waffe, ne? Alle denken so, geil, ballern und so.
Nee.
Das ist super anstrengend. Das erste Mal, als ich eine geladene Waffe in der Hand hatte bei der Ausbildung, ich habe so Herzrasen bekommen, ne? Das ist wirklich anstrengend. Auch Schießen macht am Anfang überhaupt keinen Spaß. Das ist laut, du hast eine richtige Druckwelle, du hast den Rückstoß. Das ist ganz unbequem, ne? Und das ist auch wirklich anstrengend.
Ich war auch einmal schießen.
Und wie fandest
du das? Es ist gemischte Gefühle. Einerseits, klar, es ist laut und der Rückstoß und es tut weh und sowas. Aber auf der anderen Seite ist es schon so ein krasses Machtgefühl. Und also so ein, ja, also ich war 2-mal schießen und das war schon, es war halt Adrenalin und Spaß gemacht. Aber ich glaube, es ist was ganz anderes, wenn man das macht. Also wenn man das macht für Spaß.
Ja.
Das war in Amerika, ein Kumpel von mir hat,
ja,
hat mich besucht und der meinte, komm, wir machen das. Und das war, und mir war auch theoretisch, ich habe es ein bisschen gemacht, danach war mir langweilig. Also war so, okay, jetzt habe ich es verstanden, es ist... aber mit dem Gedanken, damit Lebewesen zu uns zu bringen, das ist, das, ich glaube, den Schritt, den habe ich ja damals.
Vor allem, das ist halt auch wieder so, dieses auch mega vielschichtig, ne? Das hat ja vieles mit Ballistik und Physik zu tun, das musst du halt alles verstehen. So, ich dachte halt früher, gut, ey, du nimmst halt eine Knarre und die schießt halt immer geradeaus, egal in welcher Entfernung das steht.
Ah, das ist ja gar nicht so.
Ne? Da muss man irgendwie sich mit der Ballistik auseinandersetzen und verstehen, wie das geht.
Man muss
so,
das Wort Ballistik kennen.
Ja, ja gut, es gibt ja, ne, Ballistik ist ja dann wieder aufgeteilt. Das muss man halt alles sich reinziehen, ne? In interne Ballistik, externe Ballistik, Terminalballistik.
Ballistik.
Die Geschosswirkung. Und also das ist wirklich vielschichtig. Und das ist am Anfang, überfordert einen das total. Ne? Und wenn du dann das erste Mal sitzt mit deiner geladenen Knarre, oder wenn du eine Waffe im Haus hast, ne? Ich konnte die ersten Wochen nicht pennen. Ne? Ich dachte mal, Alter.
So, ja.
Ne? Bin dann irgendwie 10-mal den Waffenschrank kontrollieren gegangen. Das ist ja wirklich auch ein Tresor, der wiegt über 200 Kilo. So, ne? Das ist wirklich, dein komplettes Leben ändert sich halt. Ne? Deine Art, wie du dich verhältst, deine Art, wie du dich kleidest, du bist jedes Wochenende nicht noch draußen. Dann kam es dazu, dass Ende des Sommers wird der Mais gehäckselt. Ja? Also da kommen diese großen Maiswagen, die ich immer früher Mähdrescher genannt habe, sind sie aber nicht. Die häckseln halt den Mais und in diesen Maisfeldern sind Wildschweine. So, und da war das so, dann haben wir da irgendwie das Feld umstellt. Ja? Da waren wir, glaube ich, 8 Jäger.
Oh,
und 6 Stunden hat das, glaube ich, gedauert. Und dann stand so die letzte Reihe und die stand bei mir und dann laufen da 2 Schweine raus. So, und dann hast du halt ein paar Sekunden. Und musste halt überlegen, darf ich das schießen, darf ich das nicht schießen. Und ich habe geschossen. Ich durfte es, also war ein kleiner Keiler. Und ich habe auch ganz genau gesehen, dass ich ihn getroffen habe, aber der ist einfach weitergerannt. Und ich dachte halt immer so, ja gut, wenn ich drauf schieße, fällt er um. So, ne? Das Geschoss hatte so einen krassen Weg, das ist einfach weitergelaufen, als wäre nichts. Ich habe aber gesehen, dass ich ihn getroffen habe. Ja, und dann ist es so, ab dann weißt du gar nichts mehr. Ey, du schwitzt, dir wird schlecht. Das ist also, mir kann auch keiner erzählen, dass das bei ihm nicht so war. So, weil, ne, dann ist er kein Jäger, sondern ein Arschloch. So, ja, wirklich. Ja. Das ist hochemotional. So, ne? Und dann ist er in so eine Hecke rein. Da konntest du auch mit dem Gewehr nicht rein. Dann musste ich erstmal eine Kurzwaffe laden. Dann musste ich da mit der Pistole in diesen Busch.
Oh mein Gott!
So, und du weißt ja nicht, was sich da erwartet. Ne? Also, das war das allererste Tier.
Das war das allererste Tier, was du angeschossen hast.
Und du denkst halt, warum ist das weitergerannt? Ich habe das genau da getroffen, wo ich es hätte treffen sollen. Du schießt immer auf den Brustkorb, ne? Da sitzt das Herz, da sitzt die Lunge, wenn du da reintriffst, ist es immer tödlich. Jetzt hört sich halt krass an, aber es ist halt die Realität so, ne? Mhm. Ja, und 20 Meter in dem Busch lag das Schwein. So, und dann habe ich das da rausgezogen.
Okay, und 20 Meter in dem Gebüsch lag es schon tot, komplett tot?
Ich habe es genau da getroffen, ich habe es perfekt getroffen. Der Grund, warum Tiere weiterrennen, wenn du sie anschießt, sind, wenn du nicht in die Schulterblätter schießt und nicht den Bewegungsapparat zerstörst quasi, haben die Muskeln noch ein Gedächtnis. Die sind auf Flucht, die laufen einfach weiter. Und das Tier hat einen Herzschuss. So, das Herz war zerstört. Das war tot. Aber es ist noch 20 Meter weitergelaufen. Und die fallen auch nicht um, wenn du sie anschießt, sondern es ist also total krass.
Außer sie stehen vielleicht gerade.
Fallen sie auch nicht um. Also Rehe darfst du nur schießen, wenn sie stehen. Wildschweine darfst du auch, wenn sie sich bewegen, schießen. Rehe nur, wenn sie stehen, und die fallen auch nicht um. Die rennen auch weiter, wenn du die nicht. Also das habe ich dann. Aber ne, das ist noch eine andere Geschichte. Aber das war so krass. Ne? Mir sind die Tränen runtergelaufen, weil ich so überwältigt war. Es war auch so ein schönes Tier. Ne? Also die Tränen, natürlich auch, das waren Tränen der Erleichterung. Weil dieses Tier gestorben ist, hat nicht gelitten durch mich. Es wurde nicht angeschossen und konnte noch kilometerweit flüchten, sondern ich habe es perfekt getroffen. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Mein Training hat sich ausgezahlt, so auch sicher mit der Waffe zu sein. Und dann, als ich das aus dem Busch raus, ich war fix und fertig, wirklich. So, und dann laufen halt die Tränen, also ich habe immer noch Gänsehaut, wirklich. Das ist halt hochemotional. Du hast halt ein Leben genommen gerade in dem Moment. Oh. So, ne?
Ja.
Ja, und dann setze ich erstmal neben und lässt das mal sacken. Also als Jäger macht man das noch so, dann kriegt das Lebewesen noch einen letzten Bisschen, also einen Zweig, muss ganz bestimmter sein, dürfen nur 5 Baumarten benutzt werden, einen letzten Bisschen, oder macht man nochmal eine Totenwache so, ne? Und
was heißt das, Totenwache?
Also ja, man setzt sich einfach daneben und lässt das nochmal, denkt drüber nach. Mhm, so, ne? Okay. Und das ist halt auch dieses, so, dann nimmt man es aus.
Was heißt das?
Also der Jäger sagt, man bricht es auf. Du öffnest es, nimmst die Organe raus und dann geht es erstmal in die Kühlkammer. War ja auch Sommer, und Wildschweine müssen auch noch eine Fleischprobe. Also vom Wildschwein musst du eine Fleischprobe entnehmen, weil die können so einen bestimmten Muskelparasiten haben. Wildschweine müssen immer noch zu so einer, oder beziehungsweise die Fleischprobe, die muss immer noch zum Veterinäramt, und wenn die okay geben, dann darfst du es verarbeiten.
Okay, das heißt, du musst einen
Genau, so lange bleiben die im Kühlhaus, werden nicht eingefroren, aber werden runtergekühlt.
Aber das war nicht das erste Mal, dass du so ein Schwein auseinandergenommen hast.
Ja, das doch beim Schwein schon. Ich habe es nur beim Reh vorher gemacht, aber wenn man da keine Angst vor hat und wenn man da zupackt, dann. Und wenn man ein bisschen was von der Anatomie weiß, dann ist das okay, kann man das machen.
Easy. Okay.
Ja, und ich kann mich gar nicht mehr an die Rückfahrt erinnern. Ich war so aufgeregt. So, ne? Ich habe das Schwein dann Klaus genannt. Das war Kyla Klaus. So, und meine Freundin, die war zu der Zeit auch schon in der Jagdausbildung. Mhm. Die hat das aber über die 8 Monate neben dem Beruf gemacht, weil die nicht so viel Urlaub hatte, um das mit mir zusammen
die 3 Wochen zu machen.
Genau. Und die fand das auch total krass. Und dann.
Ja, wie ist das denn? Ja, wie war es für sie auch? Ist sie schon fertig?
Ja, sie ist schon fertig. Also, wir haben jetzt das erste Jagdjahr zusammen gemacht. Also, verbracht.
Und wie geht's ihr damit? Also, das ist.
Ja, die findet das auch krass so. Aber die findet das auch total interessant, genau wie ich. Und sie findet das geil, Wissen über was zu haben. Und wir haben auch Spaß, das zu verarbeiten. Ne? Wir haben auch einen Wurstkurs zusammen gemacht und ein Schlachtseminar. Also wir machen auch Würste selber und wir verarbeiten wirklich alles. Das Fell wird meistens gegerbt. Also beim Klaus war es sogar noch so, es war ein kleiner Keiler. Vom Klaus habe ich mir noch den Kopf präparieren lassen, der hängt bei mir an der Wand so. So als einfach, das, weil es das erste Tier war. Das ist keine Trophäe, das hätte sich kein anderer Jäger präparieren lassen. Es ist einfach nur so das erste Tier, und um diesen Respekt irgendwie beizubehalten und immer daran erinnert zu werden, ne? Weil das war wirklich krass. Und genau, das Fell haben wir gerben lassen, das Fleisch haben wir portioniert, wir haben Wurst aus dem Klaus gemacht, wir haben die Knochen ausgekocht, da wurde Brühe draus. Also wir haben alles, ich finde das aber auch wichtig, ne? Es gibt kein unedles Teil am Tier, so. Nur weil einer nur Filet frisst, so, ist das nicht das geilste Teil am Tier, so. Aus der Leber haben wir Leberwurst gemacht. Wir haben alles verwertet, alles. Die Nierchen haben wir uns gebraten, alles. Wir haben von Klaus haben wir alles verwertet. Und so machen wir das auch in der Tat mit jedem Tier, was wir schießen. Das wird komplett verwertet.
Und ist dir noch irgendwas, was so von Supermarkt, so nee, dieses?
Gar nicht mehr. Ja. Also am Anfang war es noch so, dass man vielleicht mal als 2 Monate Bock hatte auf einen Gyros oder so. Mhm. Aber diesen ganzen Scheiß, den, ne. Also es gibt auch in der Tat so eine Erfahrung, wenn man einen Roadtrip nach Norwegen gemacht und sind da durch Dänemark gefahren. Und Dänemark ist der größte Schweinezüchter von Europa. Ne? Und da fahren aus allen Herrgottsländern von Europa fahren da die Schweinelaster im Hochsommer mit den Schweinen drin. Da fahren dann auch noch diese Kadaverlaster mit den toten Schweinen. Es ist wirklich, da kann man einfach kein reines Gewissen haben. Es ist einfach so. Fertig. Das ist also, ne, nur weil wir, also das sind ja auch die Sachen, das diskutieren auch mit mir viele Leute. Die sagen so, ja, warum gehst du nicht in den Supermarkt? Muss man auf Tiere schießen? Macht dich das geil oder was? Nein. So. Aber also irgendwie nur, weil das alles schön verpackt ist, keine Augen mehr hat und nicht mehr niedlich aussieht, heißt ja nicht, dass es ein geiles Leben hat, im Gegenteil, oder dass es geil gestorben ist.
Naja, klar, also es ist schon für das Tier definitiv für Klaus besser gewesen, als wenn er jetzt irgendwie gefangen und gefoltert.
Der Klaus, der hat 2 tolle Jahre gehabt, in denen er machen konnte, was er wollte. Und Klaus hat auch nicht gemerkt, dass er erschossen wurde, so. Also ganz ehrlich. Und das ist bei Schweinen, ne? Also wir alle kennen doch diese Bilder, Berichte, ne? Diese Bilder aus Ställen, wie es dazu geht, ne? wenn die Leute, die da arbeiten, mal ein bisschen Fußball mit den Ferkeln spielen oder irgendwie die Tiere treten oder die nicht genug Platz haben, die nicht richtig betäubt werden, die nicht richtig geschlachtet werden.
Ganz ich habe viel keinen Hormone Bock.
Genau.
Und sowas in den.
Ja, genau. Und dann ist es noch miese Qualität, weil die in einer rasanten Zeit da aufgezüchtet werden und mit Antibiotika vollgepumpt werden oder mit Antibiotika. Und das weiß ich nicht, ist ganz schwer. Also wir versuchen wirklich, im ersten Jahr hat es nicht ganz geklappt, dass wir das ganze Jahr so uns ernähren konnten von dem, was wir in der Tiefkühltruhe hatten. Jetzt ist es so, also nach unserem ersten gemeinsamen Jagdjahr ist die Tiefkühltruhe so voll, dass wir ein Jahr lang von diesem Fleisch leben können.
Boah, das ist
eigentlich geil. So. Und es ist ja so, wir machen Frühstückswurst selber, wir machen Bratwurst selber, wir machen Leberwurst selber. Wir haben immer was zum Grillen. Wir haben, also es ist eigentlich echt cool. Und natürlich, der Fleischkonsum hat sich natürlich auch reduziert. Wir essen ja nicht jeden Tag Fleisch.
Ja, klar.
So, ne, das gibt es am Wochenende oder es gibt mal einen schönen Braten am Sonntag. Natürlich im Sommer, wenn man Bock hat, wird auch unter der Woche gegrillt. Aber du hast halt immer dieses Gefühl, dass du selber verantwortlich warst dafür. Mhm. Du hast dir selber die Hände im wahrsten Sinne des Wortes schmutzig gemacht und die Hände blutig gemacht. Und das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein besseres Gefühl, als wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und nicht die Realität ausblendet, als in den Supermarkt zu gehen und sich das zu kaufen.
Ja. Ja, also das
auch
Beste
nicht
wäre,
einfach ist, so.
Das Beste wäre, gar kein Fleisch zu essen vielleicht.
Ja. Ich habe auch höchsten Respekt vor jedem, der das durchhält und macht.
Genau.
Also wirklich. Und, also,
und dann aber definitiv, also wo wir alle wahrscheinlich derselben, also wir beide jetzt derselben Meinung sind, dass alles, was im Supermarkt und solche Sachen ist, nicht gut.
Ja. Ich meine, es fängt ja auch schon an, guck mal, hier neben uns liegt ein Hund, was frisst der denn? Der frisst ja auch keine Nudeln, so nur. Also der braucht ja auch Fleisch.
Ja.
Der kriegt natürlich seine Teile ab von den Tieren und ansonsten wird der quasi von, naja, das hört sich ein bisschen eklig an, Schlachtabfällen. So, ne? Also das, was der normale Verbraucher dann nicht möchte vom Rind, Kehlköpfe, Ohren, whatever, wird er ernährt. Aber da fängt es ja schon an, wenn du ein Tier hast und vielleicht vegan lebst, was frisst das Tier so?
Ja,
ne? Also man kann nicht immer das Perfekte machen und es kann auch nicht jeder jagen gehen. Das muss auch überhaupt nicht jeder. Aber man muss, habe auch nie behauptet, dass das, was wir machen, der richtige Weg ist. Aber man kann wenigstens mal drüber nachdenken.
Ja. So. Was hast du denn nach dem Sabbatical dann gemacht? Oder war dein Jahr vorbei?
Ja. Dann habe ich auch wieder mir einen Job gesucht, aber in der Tat mit vollem Bewusstsein bin ich quasi auf der Karriereleiter einen Schritt nach unten gegangen, sodass ich immer, also dass ich mehr Freizeit habe, genau, und die richtig. Halt dann für diese Sachen Angeln, Jagen, Hundeausbildung, mit dem Hund irgendwas machen, ja. Nutzen kann.
Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel dich verläufst und du bist im Wald, wie lange glaubst du, könntest du dann, weil nicht so wie ich könnte wahrscheinlich, wenn mein Handy aus wäre, würde ich einfach sterben.
Ja, ach, es kommt immer auf die Jahreszeit drauf an. Und also ich bin ja kein Bushcrafter oder ich bin auch nicht Bear Grylls oder irgendwie so. Ich bin auch kein irgendwie Survival-Spezialist.
Aber ist das mal ein Traum? Also ist das in die Richtung Survival?
Ach, weiß ich gar nicht, ob mir das ein bisschen zu extrem ist. Also ich mag es gerne. Also ich mag auch gerne bei so Roadtrips. Ich habe ja früher Zelten gehasst. Ne? Ich habe wirklich, also asozial. Ne? Ich habe so einmal gezeltet und dann dachte ich schon so, oh nee.
Wirklich?
Oh. Und wir haben aber dann so Rallyes auch noch nebenbei gemacht. Mhm. Wir sind um die Ostsee gefahren. Hier gibt es so eine ganz bekannte Rallye, die startet in Hamburg und geht
Baltic
dann auch
Sea Rally.
Baltic Sea Rally. Yeah. Und da muss man auch zelten. Und bei der ersten Rallye haben wir das 3 Tage lang gemacht. Da habe ich gesagt, komm, ey, bitte lass uns ins Hotel oder in irgendwelche Hütten gehen. Ich halte das nicht aus. Ich fand das richtig räudig.
Aber jetzt und, nicht mehr. Jetzt
ich liebe das.
Also, jetzt würdest du
aber, ja, aber das ist auch wieder diese Sache. Du musst durch diese unbequeme Phase durch.
Ey, ich liebe das. Ich mag Zelten sehr gerne, weil wir haben als Kinder, weil wir arm waren und waren wir immer zelten. Ich glaube, einmal waren wir im Hotel und das war der schrecklichste Urlaub, den wir je hatten. Und deswegen, ich finde es so geil, wenn ich jetzt heutzutage gehe ich auch öfters mal mit meinen Freunden zelten und das Geräusch des hier dieses
Reißverschlusses
vom Zelt, wenn man das morgens hört, das automatisch, das ist Sense Memory. Ich werde einfach glücklich. Ich finde das so ein geiles Geräusch.
Ja, es ist generell auch, wenn du das mit Leuten machst, die du magst und mit denen du gut auskommst, auch so Campküche. Ne? Mhm. Ich kenne einen, der heißt Casey, der hat hier sich selbstständig gemacht mit einem Taco-Stand, mit einem Taco-Wagon. Ja, und der kann so geile Sachen über dem Lagerfeuer kochen, die kriegst du noch nicht mal zu Hause hin. Ey. Der macht Kuchen auf dem Lagerfeuer. Ne? Also mit dem, dann mein Traum wäre, mit dem nochmal ein Kochbuch zu schreiben, ein Outdoor-Kochbuch. Ja, auf jeden Fall, das macht mir auch Spaß, aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der nur mit der Unterhose und einem Taschenmesser in den Wald geht und da überleben muss. Aber es ist in der Tat so, dass man sich natürlich auch über den Wald oder generell über die Natur weiterbildet und wir sammeln Pilze.
Ich würde immer einfach denken, ich esse aus Versehen das, was mich vergiftet.
Ist aber nicht so. Du kriegst ja Ahnung davon. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel Steinpilze
oder
ohne
vielleicht
Hände,
wollte
ne?
die Drogenpilze.
Nee, wollte ich nicht.
Auch nicht.
Nee, auf jeden Fall haben wir uns ganz gut reingefuchst und wir kennen jetzt auch, sag ich mal, schon so 4, 5, 6 Sorten, die man safe essen kann und die auch richtig geil sind. Also ganz ehrlich, wenn du eine selbstgemachte Wildschweinbratwurst hast und dazu ein geiles Steinpilzrisotto mit Steinpilzen im Wald, Endstation, mehr geht überhaupt nicht.
Ja.
So, und dann sammeln wir noch Beeren und Schlehen. Ach so, ich habe dir übrigens ein Geschenk mitgebracht, das nämlich Slow Gin. Ne?
Das für mich? Oh, what? Wie cool
und,
ist das?
Genau,
was ist das?
Slow Gin.
Slow Gin.
Genau, also es steht Schlehen-Wacholder drauf, weil Wacholder ist ja der Ur-Gin. So, wir Deutschen haben es ja erfunden.
Ja.
Ne? Und
was ist das? Das ist
ja Schlehen. Das sind solche Beeren, die auch keiner mehr kennt. Die sind bitter, aber bis zum ersten Frost. Dann nach dem ersten Frost sammelst du die und dann legst du die zum Beispiel in dem Wacholder oder in den Gin ein.
Ja.
Und dann wird das ein mega geiler Schnaps. Also da ist auch kein Zucker und kein Shit drin.
What?
Es ist nur
wie cool
Wacholder
ist das denn?
Und Schlehen. Und den kannst du ganz normal wie einen normalen Gin Tonic machst du, schüttest du einfach Tonic Water drauf.
Ja.
Und du nimmst 5 Zentiliter von dem Slow Gin. Gieß Tonic Water drauf, es schmeckt mega. Das ist richtig geiler Shit. Und es ist sogar noch gesund, ey. So.
Oh, wie cool.
Ja, und sowas machen wir halt. So Kochen, Marmelade, alles gut.
Lippenstift.
Ja, für Ludwig vielleicht. Ja. Nee, aber also so, das ist schon so, es geht halt nicht in die Survival-Richtung, aber es ist schon so, dass wir viele Sachen aus der Natur kennen möchten und auch diese Sachen wie zum Beispiel Schlehen, die keine Sau mehr kennt, so. Obwohl Slow Gin ist mega in allen Bars. Immer Slow Gin, das feiern sie alle. Aber dass man das selber machen kann, weiß halt keiner.
Und verkauft ihr manche Sachen? Oder wie ist das jetzt
haben,
auch, wenn du sagst,
wir zwischendurch mal Fleisch verkauft, aber das ist so viel Arbeit, auch diese Verarbeitung. Ne? Wir verarbeiten das ja alles selber. Ne? Das lohnt sich überhaupt nicht.
Wenn ihr beim Schwein, müsst ihr einen Teil vom Schwein, das meintest, hast du ja gerade eben erklärt, einreichen, dann kontrollieren die das.
Ob ganz das kleine Probe nur.
Kostet das Geld?
Ja, 4,50 €.
Ah, okay. Und die sagen so, ah, nee, gut oder
ja,
nicht
genau,
gut.
Die sagen dann, alles cool. So, das ist auch ganz selten, dass sowas
was ist, aber trotzdem.
Aber es kann sein und dann ist das für einen Verzehr nicht geeignet. Deswegen muss man das machen, das ist eine Pflicht.
Ja,
also okay, bei Rehen muss man das nicht machen, weil die können das nicht kriegen.
Ja.
Aber genau.
Oh, krass.
Ja, es ist alles sehr spannend. Das ist ja auch immer noch für uns spannend, ne? Weil so jedes Jahr kommt noch mal so einer
was
drauf.
Neues, ne? Ja.
Und das ist irgendwie, also machen wir, wie gesagt, auch gerne Roadtrips. Auch abseits dieser Rallye, durch die Rallye haben wir das gelernt, ne? Auch wie es einfach ist, wenn man irgendwo hinfährt, sein Zelt aufschlägt und macht.
Ja.
Aber dadurch, dass wir jetzt auch angeln können, wenn wir irgendwie durch Skandinavien fahren, angeln wir halt unser Abendessen so, ne? Sammeln Beeren und Sachen und machen da abends Drinks mit. Wir haben letztes Jahr, waren wir in Norwegen im August und da haben wir 5 Kilo Blaubeeren gesammelt. So, dann haben wir Blaubeerschnaps angesetzt, dann haben wir auf dem Lagerfeuer Blaubeermarmelade gekocht. Und dann noch so ein paar Blaubeer-Pfannkuchen gemacht und ein paar...
Ah, das habe ich gesehen an deinem Instagram. Ja. Also ich weiß nicht, ob es von da war,
ja,
aber jetzt
doch.
Auch nochmal an dieser Stelle kann man dich bei Instagram finden und da ein paar Fotos von
also ich mach gar nicht
sehen.
So viele Posts, ich mache lieber Stories, weil die irgendwie witziger sind und interaktiver. Und ja genau, und haben dann Blaubeer-Whisky-Sours gemacht und irgendwie diesen ganzen Kram und das ist einfach geil. Ne? Und du bist in einer Hütte, du hast keinen Strom... Du hast nur ein Plumpsklo, aber du hast irgendwie einen Bach nebenan, wo du baden gehen kannst. Abends sitzt du am Lagerfeuer und das ist für mich auch so mega Luxus. Ne? Ist wie gesagt dieses Red Race, ey, um wer hat das dickste Auto und die geilste Hütte, die geilste Wohnung oder das geilste Haus. Es interessiert mich alles gar nicht mehr, weil der wahre Luxus, ne, der liegt nämlich genau in diesen Sachen. Ne? Wenn du
in der
Natur zufrieden bist. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass der Partner da mitmacht.
Ja.
Würde meine Freundin das nicht feiern, dann wäre es echt schwierig, so, weil es auch natürlich relativ zeitintensiv ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber deine Freundin hört sich richtig cool an. Muss ich auch sagen.
Die hat auch immer mega Bock. Also es ist ja auch gar nicht so, dass die Sachen mitmacht, sondern wir machen die Sachen zusammen.
Ja, so hört sich das auch an. Ne? Also das ist so.
Also das ist schon, das ist auch einfach richtig Gold wert, ne? Weil du natürlich auch immer jemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst. Ne?
Ja.
Sei es über die Ballistik, aber auch über, wir sitzen ja auch zusammen. Also dieses Jahr war es so, in diesem ersten Jagdjahr, dass wir Glück hatten. Wir hatten ein Jagdrevier, da haben wir einen Begehungsschein bekommen. Also das heißt, dass wir das ganze Jahr dort jagen durften. Und wir saßen einfach alleine, ne? Und meine Freundin saß irgendwo im Wald und ich saß an einer anderen Ecke. Und dann haben wir natürlich auch Jagderfolg gehabt. Mhm. Ne? Und dann, der Hund war ausgebildet, also wir haben ungefähr ein Jahr gebraucht, dann hat er die Prüfung geschafft und das hat jetzt auch wie einen eigenen kleinen Jagdschein und man darf ihn halt auf der Jagd mitführen.
Ja.
Und wie gesagt, wenn das so ist, wenn ein Tier nochmal wegläuft oder so und in den Wald reinläuft und man es nicht findet, der Hund findet es immer. Das ist so krass. Dieser Hund, was der kann, was seine genetischen
Nase.
Veranlagungen einfach sind, dieses Finden, dieses Stehenbleiben. Er kann rückverweisen. Ja? Das heißt, du kannst ihn einfach loslassen. Wenn er was findet, kommt er zurück, zuppelt dir am Ärmel und zeigt dir, wo es ist. Mega. So, und das sind einfach, wir genießen einfach diesen Lifestyle plötzlich. Ne? Das ist auch kein Hobby mehr. Das ist so,
ist ein Lifestyle. Es ist life-changing. Ja, das war sehr, sehr interessant. Tausend Dank, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und danke.
Ja, kein Ding. So, und wenn euch das vielleicht auch interessiert hat, ich glaube, wir schaffen es Mitte März mit unserem eigenen Podcast. Also ich habe sowas noch nie gemacht und bin auch immer aufgeregt, aber wir haben jetzt die ersten 5 Folgen schon aufgenommen.
Sehr toll.
Nicht nur im Studio,
sondern auch im Wald.
Im Wald auf dem Hochsitz und da passiert auf jeden Fall einiges.
Sehr cool. Bleib gespannt.
Danke.
Okay. Ciao.
Ciao.